Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Zielführung. Schön, dass ihr heute alle wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast für den gemeinnützigen Bereich.
Hallo und guten Tag. Ich grüße Sie alle ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Zielführung. Heute habe ich ein Gespräch mit der Kollegin Bianca Kaltschmidt in Bonn. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, ich freue mich auf das Gespräch, Herr Schiemens.
Frau Kaltschmidt, Sie sind Leiterin Kommunikation, stellvertretende Geschäftsführerin bei HELP. Ich glaube, die meisten Hörerinnen und Hörer kennen Sie. Sie sind ja, glaube ich, schon seit sehr langer Zeit in der Organisation.
Ja, ich habe 2004 bei HELP Hilfe zur Selbsthilfe in Bonn begonnen und bin immer noch bei HELP und mache das noch mit sehr viel Spaß und Freude und noch mit vielen Ideen für die Zukunft. Und deswegen habe ich das Gefühl, kann ich noch gar nicht weg.
Schön. Was muss eine Organisation tun, damit man sich 16 Jahre so stark damit identifiziert?
Ja, da könnte ich jetzt ein bisschen ins Esoterische abdriften, denn es gibt die verschiedenen Enneagramm-Typen und da oute ich mich gleich, dass ich sozusagen der Typ Helfer bin und das liegt ja im Wort Help drin und da ist die Nähe ja dann schon vorgegeben und die volle Identifikation mit der Organisation und das begleitet, glaube ich, auch meine Arbeit.
Also das heißt, das Wort helfen in Help ist ja das eine. Ist denn das Team, die Kolleginnen und Kollegen um Sie herum, haben Sie alle den gleichen, wie heißt das so schön, Spirit? Oder was macht Sie da aus? Ich erlebe ja, wenn ich mal bei Help bin, ich erlebe ja eine hohe Dynamik und ein hohes Miteinander.
Definitiv. Also ich glaube, wir haben einen sehr offenen Austausch miteinander. Wir ringen um die Dinge, um den Weg, wo es hingehen soll miteinander und beschäftigen uns immer wieder auch zwischendurch mit uns selbst. Sind wir auf dem richtigen Weg? Wo soll es zukünftig hingehen? Und gerade wenn ich jetzt zum Beispiel über das Team der Abteilung Kommunikation, also meine Abteilung, die auch so ein bisschen das ist, was ich aufgebaut habe, denn als ich zu HELP kam, habe ich da ja alleine in diesem Bereich gearbeitet, beziehungsweise gab es kurz danach 2 bis 3 Personen und insofern war das ein sukzessiver Aufbau jetzt in diesem Team. Wir sind jetzt 9 Personen in der Kommunikation und da ist ein sehr enger Bild, sehr enge Zusammenarbeit und das macht einfach Spaß.
Ah, das glaube ich. Sie sind ja ausgebildete Übersetzerin und kann man das so sagen, gelernte PR-Beraterin, richtig?
Genau. Also ich habe mit Orchideenfächern angefangen. Das war meine Studienwahl. Nach dem Abitur 87 kam ich von Heidelberg nach Bonn. Und diese Anekdote habe ich auch schon öfters mal im engeren Kreis erzählt. Es war so die Idee, sehr bodenständig. Mein Vater hätte mir, glaube ich, nie eine Wohnung finanziert, wenn ich in Heidelberg studiert hätte. Und in Heidelberg an der Uni gab es viele Möglichkeiten. Und dann war ich so verrückt, mir zu überlegen, was kann man nicht in Heidelberg studieren und bin auf Orchideenfächer gekommen. Türkisch-Chinesisch gepaart mit VWL, Sprachwissenschaft, Deutsch als Fremdsprache war so die Kombi. Ein bisschen abgedriftet zur Islamwissenschaft und wo man so alles reingeschnuppert hat, als man noch Diplom-Studiengänge gemacht hat.
Also Orchideenfächer klingt super, wobei so ein paar Fächer dabei waren, da würde ich sagen, das sind eher Kakteenfächer. Ja. Für mich zumindest. Aber diese Kombination, also Türkisch, Volkswirtschaftslehre. Wie kamen Sie auf eine solche Ideenvielfalt?
Es gab noch nicht die Fächerangebote oder die Studiengänge, wie es sie heute gibt, natürlich, auch mit der Ausrichtung sozusagen auf einen späteren Arbeitsmarkt. Es gab eher die wissenschaftliche Ausrichtung. Jetzt war der Diplom-Übersetzer-Studiengang eher praxisorientiert. Das hat mich sehr gereizt daran. Damals, muss ich gestehen, habe ich gehofft, es gäbe einen Studiengang umgekehrt, dass man zum Beispiel VWL oder Jura im Hauptfach hat, gepaart mit verschiedenen Sprachen. Das habe ich mir spannend vorgestellt für diesen internationalen Bereich. Das habe ich so, ja, 87 nicht vorfinden können. Also habe ich es umgekehrt angefangen und habe mich intensiv auch mit den Ländern auseinandergesetzt. Also gerade, weil typisches Hauptfach war mit der Türkei und mit der Situation dort. Das habe ich noch sehr vertieft in den Seminaren, die ich besucht habe, habe mich intensiv mit dem Thema Presse, Medien in der Türkei beschäftigt und das auch für meine Diplomarbeit gewählt. Also die Presse in der Türkei nach dem letzten oder jetzt muss man sagen vorletzten Putsch oder nach dem erfolgreichen Putsch 1980 und wie sich das danach weiterentwickelt hat bis 1995. Und das waren sehr spannende Jahre in der Türkei. Wobei ich weiß nicht, ich glaube, dieser Staat hat keine unspannenden Jahre, ne? Was da politisch alles immer wieder passiert.
Das wollte ich auch gerade sagen. Also das ist, wenn man sich mit einem Land beschäftigt, gerade in Europa, dann gibt es, glaube ich, kein anderes Land, das einen über so viele Jahrzehnte in Spannung hält. Das finde ich erstaunlich, dass die Türkei immer wieder, ja auch EU oder nicht EU, das sind ja alles Themen, die ich politisch sehr spannend finde. Aber sagen Sie, jetzt ist es ja von der Frage, wie ist denn die Kommunikation und die Presse in der Türkei zu einer Organisation wie HELP, das ist ja nicht der kürzeste Weg. Mögen Sie kurz beschreiben, wie Ihr Weg dann war, bis Sie dann vor 16 Jahren zu HELP gekommen sind?
Das mache ich gerne. Ich habe das Studium beendet, als Diplom-Übersetzerin abgeschlossen. Ich habe da auch schon für verschiedene Übersetzungsbüros gearbeitet. Und in der Zeit, also Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, hat in dem Kontext eigentlich jeder, der das Studium absolviert hat, darauf gehofft oder damit auch noch gerechnet, dass die Türkei doch als assoziiertes Mitglied wirklich bald in die EU aufgenommen wird und man in der EU, also in Brüssel, und in den Institutionen eben auch Übersetzer braucht. Das ist nicht so gekommen und das war dann schon klar, als ich 95 mein Diplom in der Hand hatte. Und für mich war klar, es ist unheimlich spannend, türkische Scheidungsurteile zu übersetzen, aber das ist nichts, was man sein Leben lang machen möchte. Auch keine Auszüge aus dem Katasteramt oder irgendwelche Führerscheine oder sonst was. Also das kann nicht die Perspektive sein. Ja, und dann habe ich mir erstmal, klassisch einen Job gesucht, dass ich Geld verdiene und mir eine Weiterbildung leisten kann, die ich dann selbst finanziert habe. Und das war die PR-Berater-Ausbildung, die ich dann über anderthalb Jahre berufsbegleitend gemacht habe. Und dieser erste Job, das war, sag ich mal, eine Fügung sozusagen, dass ich mitbekommen habe, dass die neu gegründete Vereinigung gegen Vergessen für Demokratie, die war 93 gegründet worden, 95 jemanden für Mitgliederwerbung suchte. Und dann war das eine Stelle, die war eben auch erstmal 30 Stunden, nicht Vollzeit, passte also zu dem Wunsch, nochmal berufsbegleitend weiter eine Ausbildung zu machen. Und es hat mich tief beeindruckt, dass diese Stelle vom ehemaligen Bundestagsvizepräsidenten Heinz Westphal auch finanziert wurde, ne, aus seinem eigenen Vermögen. Also seine Pension hat er eingesetzt, er hat sehr bescheiden gelebt, um in seinem ehemaligen Wahlkreis Ausbildungsplätze oder Arbeitsplätze zu schaffen und auch bei diesem noch ganz jungen Verein. Und das fand ich beeindruckend, ne?
Ja.
Ja, und der Vorsitzende dieses Vereins, der ihn gegründet hat, war Hans-Jochen Vogel. Und es waren damals ja am Anfang 3 Mitarbeiter, später 5 Mitarbeiter, alles noch sehr, sehr klein und überschaubar, sehr persönlich, sehr, also mit einer großen Nähe zueinander. Und das hat mich sehr, sehr geprägt. Also es war für mich beeindruckend, für diese politische Persönlichkeit arbeiten zu dürfen, kennenzulernen, wie dieser Mann arbeitet, mit welchem Engagement, das hat mich sehr geprägt.
Das glaube ich sehr. Ich bin Anfang der 80er Jahre in die SPD eingetreten und war relativ schnell in Hamburg aktiv und hatte wirklich auch dann solche Personen wie Wehner Schmidt, Brandt, aber auch Vogel mehr aus der Distanz, die mich als Menschen sehr beeindruckt haben, diese Disziplin. Und gerade Hans-Jochen Vogel, da gibt es ja sagenumwogene Legenden hinsichtlich seiner Arbeitsdisziplin, von wegen ganz früh morgens im Büro ganz lange arbeiten. Wie haben Sie ihn denn persönlich so erlebt und wahrgenommen?
Genau so. Also das sind nicht nur Legenden, das stimmte auch. Also er war ja da schon, sag ich mal, aus dem aktiven politischen Leben zurückgetreten, also nicht mehr Abgeordneter oder Fraktionsvorsitzender oder irgendetwas. Er hatte, also war eigentlich schon in Pension, aber er hat sich selber nicht als Pensionär, sondern als Pensionist bezeichnet, weil er immer noch sehr, sehr aktiv war. Und er ist in München morgens um 4 aufgestanden, um nach Bonn zu fliegen und dann relativ früh ins Büro zu kommen. Das war auch selbstverständlich, dass ich ihn vom Flughafen abgeholt habe. Und also ich glaube, meine Tochter kann da noch ein Lied davon singen, weil ich immer gesagt habe, morgens beim Aufstehen, du musst jetzt früher aufstehen, ich muss dich früher fertig haben, ich muss den Vogel abholen. Und dann hat sie immer gesagt, Vogel piep piep. Also ich hatte das nicht verstanden mit 2 Jahren. Ja, und es war sicherlich eine andere Zeit, dass man so selbstverständlich auch sein Leben darauf ausgerichtet hat. Ne? Aber es war auch für mich beeindruckend, dass jemand wirklich mit weit über 70 Jahren an einem Samstag nach Bonn kam, das Tor, also der Zugang zum Bürogebäude war zu und er ist wirklich bei, und es lag Schnee und er ist wirklich bei Schnee und Eis über dieses Tor, das nicht aufging, drüber gestiegen. Und das war hoch. Also da war ein Zaun, das war hoch und das hätte auch böse ausgehen können, sage ich jetzt mal. Aber es hat ihn niemand abgehalten, an seinen Arbeitsplatz zu kommen und bis abends seine Dinge abzuarbeiten. Und so sah auch der Alltag aus. Also das waren Bürobesprechungen über 4-5 Stunden. Da gab es keine Pause.
Und wie konnte man das als junge Mitarbeiterin aushalten?
Also das Team war sehr wichtig, ne, dass man sich gegenseitig unterstützt hat. Und letztendlich war das auch noch die Generation, die einem auch noch sehr deutlich sagte, wenn man Fehler gemacht hat. Also man lernt ja heute, sag ich mal, auch in Workshops oder Coachings zum Thema Führung, dass man wertschätzend mit Mitarbeitern umgeht, dass man sie motiviert, dass man auch eine positive Fehlerkultur hat. Also ich habe zwar die Wertschätzung auch gespürt früher, aber es gab auch deutliche Worte, wenn etwas nicht funktioniert hat. Und das diese Worte waren anders, als man die vielleicht heute so kennt oder wie man das heute so machen würde. Und diesen Weg ist nicht jeder gerne mitgegangen. Also es gab da auch Leute, die das so für sich nicht wollten. Aber die, die dabei waren, die waren beeindruckt eben von der Person und haben einfach alles gegeben. Also es war schon auch dieser Spirit vorhanden. Ja. Ne? Und wie gesagt, also über den Zaun zu steigen und wenn man das seine Aufgabe erfüllen will, ne? Und nicht nachzulassen, ne? Und ich meine, ich muss auch schmunzeln, wenn ich daran denke. Er wurde ja der Hüter der Glassichthülle genannt, ne?
Ja.
Weil er alles in eine Glassichthülle gepackt hat. Und wir haben damals mit einer Agentur hier in Bonn zusammengearbeitet, Agentur Palancy, Jahrzehnte für die Friedrich-Ebert-Stiftung und für viele andere und auch für Elb später gearbeitet haben. Und das Ehepaar hat sich vom Vorsitzenden eine Glassichthülle, eine signierte, gewünscht. Und die hängt bei ihnen im Büro. Und dann hat er drauf geschrieben, diese Hülle empfehle ich all jenen, die klare Sicht behalten wollen.
Das ist groß.
Also Struktur, die Sachen ordnen, ne? Das gehört dazu. Und ich glaube, davon habe ich auch irgendwie eine Macke abgekriegt, dass ich meine Sachen versuche zu ordnen, dass ich versuche, Struktur reinzubringen in meine Arbeit. Ich glaube, das waren Dinge, die ich durch diese Tätigkeit, durch diesen Berufseinstieg in diesem Umfeld gelernt habe.
Und ich habe durch Hans-Jochen Vogel gelernt, die exakte Uhrzeit zu erfragen. Denn es gab in Hamburg in den späten 80er Jahren, gab es die Geschichte, dass 2 Hamburger Bundestagsabgeordnete der SPD bei ihrem Fraktionsvorsitzenden in Bonn um einen Termin gebeten haben. Und die Sekretärin gab ihnen einen Termin um 17:30 an irgendeinem Donnerstag in der Sitzungswoche. Und als die beiden Hamburger Abgeordneten pünktlich um 17.15 Uhr das Sekretariat betraten, war die Sekretärin verwundert, warum sie jetzt erst kämen, weil der Termin sei bereits um 5.30 Uhr gewesen.
Genau, das war ganz normal.
So, das finde ich, und ich finde tatsächlich, wenn man sich das heute so anschaut, ich habe ja Ende der 70er Jahre war ich in der Berufsausbildung, habe dort gelernt und da wurde man nicht motiviert. Man war froh, wenn man nicht beschimpft wurde oder wenn nicht mit einem geschimpft wurde. Die Menschen haben einen sehr auf die Fehler aufmerksam gemacht. Aber bei Vogel oder auch bei Schmidt, den ich etwas näher beobachten konnte in den 80er Jahren, habe ich festgestellt, dieses eigene Interessen nach hinten stellen, sich selber als Person nicht so wichtig zu nehmen, sondern die Aufgabe in den Vordergrund zu stellen, diese Disziplin auch sich an der Stelle verwundbar zu machen, an die Belastungsgrenze zu gehen und das damit verbunden, dass man dann auch anderen klar sagen kann, was klare Kante ist. Ich glaube, in dieser Kombination kann es ja nur funktionieren, oder?
Definitiv. Und das war das, was mich wirklich auch beeindruckt hat. Und auch die Hartnäckigkeit, mit der er wirklich an einer Sache dran blieb und nicht aufgab. Und das ging so weit, dass er, meine Aufgabe war ja auch die Mitgliederwerbung. Und wir haben sind da auf viele Personengruppen zugegangen. Auch Personen, die ihm wichtig waren, die er dabei haben wollte, aus dem Kreis der MDBs und der MDLs der verschiedenen Bundesländer oder andere aus dem wissenschaftlichen Bereich. Und es wurde wirklich jeder einzeln angesprochen. Und wer nicht reagiert hat auf den ersten Brief, hat einen zweiten oder einen dritten gekriegt. Und es wurde dann wirklich fast immer die Formulierung benutzt, ich bin für meine Hartnäckigkeit bekannt. Und ich frage auch ein zweites und ein drittes Mal nach, bis ich eine Antwort erhalte. Also ich gebe nicht auf, bevor ich eine Antwort habe.
Ja, aber das ist großartig. Wissen Ihre Kolleginnen und Kollegen, dass das die alte Vogelschule ist, oder?
Der eine oder andere weiß das, weil ich schon mal davon erzählt habe. Und ich bin auch noch im Austausch mit alten Kollegen und Kolleginnen aus dieser Zeit. Und da ist doch vieles Verbindendes geblieben einfach.
Das glaube ich. Und nun sind Sie bei HELP und sind dort für Kommunikation verantwortlich, sind stellvertretende Geschäftsführerin. Das heißt, Sie haben jetzt auch zu Corona natürlich im Management die gesamte Last dieses Ungewissen gespürt. Wie erinnern Sie sich, wie war für Sie die ersten und für Ihre Kolleginnen und Kollegen, wie waren die ersten Corona-Wochen für Sie?
Ich weiß, dass ich in der Woche vor dem 10. März, diese eine Woche hatte ich Urlaub, war zu Hause, hatte witzigerweise Besuch aus Barcelona gerade da und die Familie hat sich gefragt, ob sie überhaupt noch zurückkommt nach Barcelona und das habe ich relativ nah, dann haben wir das verfolgt. Klappt das noch mit dem Flieger, kommen sie noch rein? Hab mir natürlich auch Gedanken gemacht, wie schaut es eigentlich für HELP aus und war dann im Austausch mit unserer Geschäftsführerin und unserer Personalverantwortlichen und beide haben also in der Woche schon entschieden, wir machen das sofort, wir stellen um, also ab montags Homeoffice und oder mobiles Arbeiten, muss man ehrlicherweise sagen, so heißt es ja genauer. Und möglichst viele Mitarbeiter oder fast alle, die nicht vom Büro aus arbeiten müssen, sollen bitte von zu Hause arbeiten. Und dann kam ich montags wieder. Also es gab so eine kleine Besetzung der Personen, die natürlich Buchhaltung, also Spendenverwaltung, was eben vom Büro aus gemanagt wird, die dann anwesend waren, aber der größte Teil im Homeoffice. Und man hat einfach relativ schnell umgestellt, ne?
Ja.
Wir waren darauf vorbereitet, muss ich sagen. Wir waren gut vorbereitet. Und HELP ist einfach gut, schnell adäquate Lösungen zu finden. Also das ist ja wie in einem Einsatzfallmodus, ne? Wenn man Emergencies kennt, gerade in der humanitären Hilfe, in der Nothilfe, dann das kann man übertragen, ne? Man versucht schnell da praktische Lösungen zu finden. Aber wir waren auch dafür strukturell aufgestellt, denn fast alle Mitarbeiter arbeiten eben schon mit Laptops. Wir haben VPN-Zugänge, wir können eigentlich von überall arbeiten. Also,
ach, großartig.
Ne? Das ging sofort. Ne?
Das ist ja nicht bei allen so gewesen. Also in der Profit-Wirtschaft ohnehin nicht, weil da sich ja auch viele gar nicht vorstellen können, dass man ohne Zeiterfassung und zu Hause arbeitet. In der Non-Profit-Welt habe ich erlebt, dass einige Organisationen komplett überrascht waren und über viele Wochen sogar ein Stück orientierungslos. Denn wir erinnern uns ja auch, in der Zeit gab es weder Toilettenpapier noch Notebooks. Es war ja quasi alles ausverkauft. Ich habe das schon mal gehört. Ich habe den letzten Podcast mit einem Kollegen vom österreichischen Roten Kreuz geführt, der auch sagte, wir sind als Hilfeorganisation auf den Notfall vorbereitet und können selbst, wenn wir selbst betroffen sind, reagieren. Das war offensichtlich bei Ihnen auch so. Aber wie haben denn die Kolleginnen und Kollegen reagiert, dass die jetzt auf einmal zu Hause waren und Familie und Büro quasi aus der Küche raus organisieren müssen?
Also es war für die einzelnen Kolleginnen und Kollegen sicherlich sehr unterschiedlich. Es gibt Personen, die können gut von zu Hause arbeiten, haben das vorher schon gerne getan, und es gab vorher auch schon die Möglichkeit, ein bestimmtes Kontingent an Tagen von zu Hause aus zu arbeiten, und auch die Vertrauensarbeitszeit, das war alles schon eingeführt, ne? Und jeder hat so, wie es für ihn am besten war, das vorher schon gelebt. Ja, die meisten haben es gerne genutzt, das dann intensiver zu machen, und sind damit, glaube ich, sehr gut klargekommen. Man hat dann auch noch mal ein bisschen improvisieren müssen, wenn mal was zu faxen war und ein Kollege hat dann das Fax seiner Frau benutzt, dann kommt das ja beim Absender anders an, ne, mit der Signatur da drin oder Nummer, die einfach angezeigt wird. Aber das hat man ja kaum noch. Also das meiste geht ja wirklich online. Und vom Familiären her war es natürlich sehr unterschiedlich. Wir haben Kolleginnen und Kollegen mit jüngeren Kindern, gerade in meiner Abteilung zwei Kolleginnen, bei denen die Betreuung weggebrochen ist, ne? Sofort, ja. Tagesmutter, der Kindertagesstätte. Und das sind Teilzeitkräfte, und wir waren da flexibel, dass die einfach so arbeiten, wie sie können und wann sie können, und dass sie das zu Hause in der Familie austarieren, also auch mit dem Partner, mit den in der Familie selber, mit dem Mann, wer arbeitet wann, zu welchen Stunden, und die haben dann teilweise dann abends nochmal zwei Stunden gemacht, ne? Also es ist für die eine große Herausforderung, glaube ich, ne? Damit klarzukommen. Für andere ist es einfacher, wenn jetzt keine kleineren Kinder mehr da sind.
Ja.
Ne?
Ja,
aber wir sind auch eine Reihe von Eltern sozusagen mit Kindern, die in die Schule gehen, ne? Und waren alle noch nebenbei, sag ich mal, Hilfslehrer, ne?
Ja. Ja, das war eine wirkliche Herausforderung. Ich habe in meinem Profit-Umfeld aber häufig erlebt, dass an der Stelle die Frauen diejenigen waren, die alles machen mussten: Haushalt, Homeschooling und Homeoffice. Und ich habe auch gerade so in meinem privaten Umfeld erlebt, dass die Männer fast alle ihren normalen Büroalltag gemacht haben. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das war so ein Rückfall in die 70er Jahre für die Frauen. Haben Sie das bei Ihren Kolleginnen auch so festgestellt, oder kann man einfach sagen, die Mitarbeiterinnen von gemeinnützigen Organisationen, insbesondere HELP, haben Männer, die rücksichtsvoller sind als beispielsweise bei einer Bank?
Ich wage da keine verbindliche Aussage zu treffen, denn also ich gucke da auch nicht hinter die Tür in das Familienleben rein, und ich kann mir da einfach kein Bild davon machen. Also ich denke, es war ein fairer Austausch miteinander und ein Ringen darum, wie das am besten klappt. Und ich habe immer wieder dann mitgekriegt, wie dann auch die Anfragen kamen, wenn wir Skype-Meetings hatten. Also heute bin ich dran und morgen mein Mann, und können wir den Termin dann auf da oder auf da legen und so. Insofern habe ich wahrgenommen, das wurde schon einvernehmlich miteinander geregelt, aber wer da die Hauptlast zu tragen hatte bei den einzelnen Personen, da kann ich mir kein Bild machen. Ich habe es aber mitgekriegt, natürlich gesellschaftlich gesehen, dass das für viele ein Punkt war, dass das sich wieder verändert hat. Ne?
Jetzt mal unabhängig von den Mitarbeiterinnen und den Kolleginnen und Kollegen, die Projekte. Wie war die Projektarbeit anfangs Corona für HELP? Wie hat sich das bei Ihnen ausgewirkt?
Also zum einen ist es so, dass, wie gesagt, alle Projekte weiter laufen konnten. Wir haben nicht nur jetzt uns Gedanken darüber gemacht, wie es natürlich in Bonn für die Projektmitarbeiter aussieht oder überhaupt für die Mitarbeiter, dass sie von zu Hause arbeiten, sondern auch in den Projektländern. Also da sofort darauf hingewirkt, dass man eben Vorsichtsmaßnahmen ergreift, dass da auch überwiegend von zu Hause gearbeitet wird oder weniger Kontakte erfolgen insgesamt. Aber die Umsetzung in der Projektarbeit ist weiter gelaufen, dann auch mit den nötigen, sag ich mal, Sicherheits- und Schutzmaßnahmen. Und dann hat es letztendlich auch bewirkt, dass man relativ schnell in den Projekten geguckt hat, was kann ich Corona-bedingt sozusagen noch mehr tun in der Projektarbeit vor Ort. Ne? Also sei es Sensibilisierung für diese Pandemie, sei es Schutzmaßnahmen, also dass wirklich auch vor Ort in den Ländern diese Behelfsmasken genäht wurden und von uns verteilt wurden, Verteilung von auch Desinfektionsmittel oder Hygienepaketen. Zugang zu Wasser ist eh immer ein großes Thema in unseren Projekten. Also das alles spielte noch eine größere Rolle und wir haben einfach versucht, da auch noch mehr zu tun und wir haben auch das Glück gehabt, also auch in unseren Finanzierungen, dass es weder im Projektbereich noch im Spendenbereich zurückging, sondern dass das einnahmenmäßig da gut lief und das eigentlich noch verstärkt werden konnte.
Ja, das ist auch gut, dass Sie das sagen, weil ich immer wieder in der Beratung höre von Organisationen, die sagen, wie schlimm, wir haben ganz viel verloren an Spenden, gerade auch um Ostern herum. Andere Organisationen wie HELP sagen, es ist gut gelaufen. Warum glauben Sie, warum sind Ihre Spenderinnen und Spender so treu gewesen? Haben Sie da eine Erklärung für?
Wir haben keinen sehr großen Spenderstamm, aber die Spender, die wir haben, glaube ich, die sind wirklich auch sehr treu. Ich glaube, viel trägt auch dazu bei, dass wir in unserer Kommunikation sehr transparent und sehr offen sind, auch eigentlich immer sehr schnell reagieren kommunikativ, dass es eine enge Spenderbetreuung nochmal gibt. Also da ist schon auch eine Bindung da, das ist das eine. Das andere ist, dass wir einfach sofort auch auf dieses Thema gesetzt haben und im Prinzip wie ein Emergency Mailing auch Thema Corona, Covid-19 und diese Maßnahmen in den Mittelpunkt gestellt haben und gerade dafür aufgerufen haben. Ne? Mhm. Und das hat auch funktioniert.
Aber diese Spenderschaft, die Sie haben, ist ja nicht von sich aus treu. Ich möchte das mal so ein bisschen provokanter sagen. Also ich glaube, Spenderinnen und Spender sind treu, wenn Organisationen ihnen die Möglichkeit geben, treu zu sein. Gibt es ein Geheimnis von HELP, das Sie mit uns teilen möchten?
Was ich als wesentlichen Punkt ansehe, ist eine enge Betreuung von Spendern auch. Also wenn die sich bei uns melden, dass sie da wirklich also von einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter betreut werden, eine schnelle Antwort bekommen. Und bei uns ist es so, dass die Spendenbuchhaltung nicht ausgelagert ist, sondern dass das in-house erfolgt und dass da wirklich auch die Kollegin, die eben die langjährigste Mitarbeiterin von HELP ist, also fast schon seit der Gründung da ist, sowohl diese Spender sehr lange kennt, auch als auch einfach wahrnimmt, wenn Spender ein zweites, ein drittes Mal spenden, wenn Spender plötzlich eine höhere Summe geben als sonst und dass sie einen persönlichen, einen besonderen Dank bekommen, eine Karte, einen Anruf, wie auch immer. Also ich glaube, das macht viel aus und dass wir das auch verteilen auf verschiedene Ebenen. Also jeder hat so ein bisschen sein Klientel an Personen, mit denen er da auch enger in Verbindung steht und wo der Austausch einfach, diese Beziehungspflege da ist.
Ja, ich glaube, das ist genau das Geheimnis. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber diese Haltung, diese positive Haltung gegenüber den Menschen, die einen unterstützen und nicht nur diese Verpflichtung gegenüber den Menschen, die in den betroffenen Projektgebieten sind. Ich habe auf Ihrer Webseite gesehen, dass Sie ja auch in Beirut unterwegs sind, also auch gerade nach der Explosion dort Hilfemaßnahmen durchgeführt haben. Also HELP ist für mich immer eine Organisation, die ganz dicht bei den Menschen ist. Und ich glaube, diese Haltung auch auf Spenderinnen und Spender zu übertragen, das ist, glaube ich, der Erfolg eines guten Fundraisings. Hat sich das bei den Spenden für den Libanon auch dann so widergespiegelt?
Da hat es sich jetzt auch nochmal gezeigt. Also da kam direkt der Kollege, der auch für den Nahen und Mittleren Osten zuständig ist und hat sofort am Tag 1 gesagt, also wir gehen dahin, wir machen was. Und das haben wir natürlich auch von Fundraising-Seite oder jetzt von der Medienarbeit sofort aufgegriffen. Und Thema wurde auch extern sofort gespielt sozusagen. Auch die Medienanfragen, die Medienresonanz war groß, aber auch bei den Spendern sofort die Resonanz dafür zu spenden. Und das haben wir gemerkt. Und natürlich hatten wir gerade bei diesem besonderen Fall das Glück, dass der Kollege sehr schnell sehr gutes Material liefern konnte, was Bewegtbild und Fotos angeht, dass man das auch sichtbar machen kann. Und das ist natürlich immer ein ganz gravierender Punkt. Ne? Wenn das nicht vorhanden ist, ist es sehr schwierig, auch über die Arbeit zu berichten und es zu vermitteln und Spenden auch dafür zu bekommen.
Ja, das finde ich total wichtig. Und ich, wenn man so durch Ihre Webseite sich scrollt, findet man auch sehr starke und lebensbejahende Fotos. Das heißt, auch diese Haltung gegenüber den Menschen, die sind, da spürt man einen Unterschied. Man spürt aber auch einen Unterschied bei Help, wenn man sich so die Gruppenfotos anschaut oder mal durch die Geschäftsführung scrollt. Sie sind ja anders als viele andere Organisationen, recht bunt. Von drei Geschäftsführungspositionen sind zwei mit Frauen besetzt. Das ist ja nicht typisch. Das heißt, die Gendergerechtigkeit bei Help scheint sehr erfüllt zu sein. Wie kommt das?
Also ich habe das von Anfang an so erlebt. Ich habe ja bei Help angefangen, da war der Geschäftsführer noch ein Mann und dann kam kurz darauf, 3 Jahre später, kam die Karin Settele eben in die Geschäftsführung. Die war ja vorher auch schon sehr lange bei Help. Aber es gab damals auch schon relativ viele Frauen bei Help und das hat zugenommen. Es hat sicherlich auf der einen Seite auch damit zu tun, dass ich zumindest wahrgenommen habe über viele Jahre, dass Frauen sehr stark in die Richtung NGO-Sektor noch mal gucken und sehr stark von dieser Überzeugung auch geleitet sind. Und nicht im ersten Punkt darüber nachdenken, kann ich da das gleiche Gehalt verdienen wie im Wirtschaftsbereich.
Ja.
Ne, oder? Das merkt man schon auch nochmal, denke ich. Ne?
Ich hab noch eine andere Theorie. Vielleicht mögen wir uns da nochmal kurz drüber austauschen. Ich erlebe das, wenn wir eine gute Ausgeglichenheit in dem Management haben. Und eine gute Ausgeglichenheit heißt mindestens Hälfte, Hälfte Männer oder Frauen. Dann ist es auch in den Bereichen darunter viel bunter. Wenn man so wie ich zwischendurch mal in einer Bank gearbeitet hat, wo alle Vorstandsposten mit Männern besetzt waren und von den Ebenen darunter, glaube ich, nur die Leiterin Personal eine Frau war, dann hat man zumindest den Eindruck, da wo eine Männerwirtschaft ist, werden eher Männer gefördert. Da wo es bunter ist, wird es bunter gefördert. Ist das eine Theorie, die Sie nachvollziehen können?
Die kann ich auf alle Fälle nachvollziehen und das würde ich auch unterschreiben, das würde ich auch so sehen, dass das vieles bewirkt, ne, und einem ja auch trägt. Und man sieht dann auch einfach, wenn man diese Vielfalt einführt, merkt man ja relativ schnell auch, dass es funktioniert. Ne? Und dann nimmt es noch weiter zu. Und das würde ich jetzt nicht nur auf den, also auf Gender beziehen, sondern auf Vielfalt in jeglicher Hinsicht und Chancengleichheit für Menschen.
Also genau, ich glaube, das finde ich, kommt ja noch
vielfältig hinzu. Sind.
Entschuldigung, genau, das kommt ja noch da hinzu, dass Sie jetzt auch nicht nur eine Buntheit, also es gibt so auf der Teamseite gibt es ein Foto, da sind ganz viele fröhliche Menschen drauf. Und das ist so bunt wie das Leben und die Menschen sind so fröhlich wie das Leben. Und ich glaube, das ist das Geheimnis Ihres Managements.
Das ist extrem wichtig, dass wir wirklich auch Spaß miteinander haben können, dass wir aber auch aus so vielen unterschiedlichen Bereichen kommen, auch aus unterschiedlichen Ländern kommen, auch unterschiedliche Vorbildungen haben oder Lebens- und Berufserfahrungen. Also dieser bunte Mix, der bereichert uns sehr und der ist uns auch häufig von uns.
Ist diese Offenheit für den bunten Mix auch etwas, was aus der Arbeit begründet ist, aus den Projekten?
Das hat sehr eng damit zu tun. Also das ist so, schon so etwas wie eine Selbstverpflichtung, ne?
Ja.
Wenn man das in seinen Projekten lebt, dass wir das auch für uns leben müssen. Und das, glaube ich, diese Verknüpfung miteinander, die war schon immer da, aber die haben wir auch zunehmend bewusster ausgebaut gemeinsam. Und wir befinden uns in einem Strategieprozess aktuell, wo wir gerade auch nochmal uns mit den Themen Empowerment beschäftigen und explizit auch das Direktmitdenken natürlich für unser Büro in Bonn oder die Mitarbeiter hier und nicht nur für die Projektländer. Ne? Also das ja. Muss man schon ganzheitlich denken.
Gut, aber als 1981 HELP in Frankfurt gegründet wurde von Abgeordneten des Bundestages, da war wahrscheinlich 81 wahrscheinlich mehr Männer in der Gründung als Frauen, oder?
Ich habe die Liste der Gründungsmitglieder gerade nicht vor mir liegen, aber ja, wenn ich das so im Kopfrevue passieren lasse, dann waren das definitiv mehr Männer. Also weil das gesellschaftliche Bild auch ja. Da natürlich auch gerade im Bundestag noch sehr stark männerlastig war vom Engagement her. Aber man muss auch sagen, dass es in den Anfangsjahren, gleich in den 80er Jahren, auch schon mal eine Frau als Geschäftsführerin gab, relativ schnell. Und die auch heute noch sehr eng HELP verbunden ist und im Vorstand ist.
Ja, das finde ich generell auch beeindruckend. Auch, dass das HELP immer noch diese Struktur hat, die enge Bindung zur Politik, dieses Verzahnte, dieses Vernetzte. Das ist etwas, was seit der Gründung bis jetzt, zumindest für mich als Außenstehender, eins der typischen Merkmale von HELP ist. Wie ist es denn in der jetzigen Zeit, mit Politik zu arbeiten?
Ich finde, mit Politik zu arbeiten ist immer spannend. Und okay, das hat mich schon geprägt, seit ich bei Gegen Vergessen für Demokratie war. Da war es ja die gleiche Struktur, also im Wesentlichen Politiker oder ehemalige Abgeordnete auch, die sich da engagiert haben. Und das habe ich dann so bei HELP auch nochmal wiedergefunden. Ich finde es gut, dass man da also parteienübergreifend zusammenarbeitet für eine Sache und das Commitment da von allen Seiten da ist. Es ist schon auch klar, dass wir in diesem Kontext eine derzeit im Bundestag vertretene Partei nicht berücksichtigen in unseren Gremien. Das schließt sich mit unseren Zielen und unserer Vision und Mission aus. Aber ansonsten ist die Zusammenarbeit da sehr eng und sehr vertrauensvoll und wie gesagt auch über die Parteigrenzen hinweg sehr kooperativ und das finde ich gut.
Ich habe jetzt eine Vermutung, über welche Partei im Bundestag Sie gerade gesprochen haben. Ich finde das auch vollkommen nachvollziehbar und richtig, das so zu entscheiden. Mir selber, ich bin ja auch ehrenamtlich Vorstand eines Vereins, wir diskutieren immer wieder auch, ob wir denn überhaupt, wenn Anträge dieser Partei für die mobilen Retter, das ist der Verein, kommen, um das System einzuführen, wie wir damit umgehen, weil wir sagen, wir wollen uns von so einer Partei nicht instrumentalisieren lassen. Und trotzdem diskutieren wir immer wieder im Rahmen der demokratischen Grundordnung, ob dieses Verhalten richtig ist. Das ist eine Diskussion, die haben Sie sicherlich auch geführt, oder?
Ja, aber das ist ganz klar eine Haltungsfrage. Und da gab es ein klares Nein, also da gab es auch keine Widersprüche. Da war eine einheitliche Haltung dazu vorhanden und die kann ich auch nur voll unterstreichen. Also.
Und da sind wir wieder bei dem Grundthema Haltung. Wir hatten das vorhin bei Herrn Vogel, seine Haltung. Ja. Wir haben das gehabt bei Ihrer Mitarbeiterführung, bei der Spenderinnenbindung und natürlich auch in der Arbeit und in den Netzwerken. Also Haltung, ist Haltung das, was Corona überdauern wird?
Also grundsätzlich glaube ich dran, dass Haltung und Werte enorm wichtig sind für jede Gesellschaft. Also das ist so irgendwie für mich der Kitt der Gesellschaft auch. Und dass wir die nicht verlieren dürfen. Und ich glaube auch, dass wir gerade in schwierigen Zeiten, in Krisenzeiten immer wieder sehen, was von unserer Haltung übrig bleibt und wie wichtig sie für uns ist und wie wir sie auch leben. Und ich glaube, das erleben wir jetzt gerade wieder. Also wir haben vorhin von einer Kriegsgeneration wie Vogel und andere Politiker gesprochen, die durch diese Erfahrungen extrem geprägt waren und davon ihre Gemeinwohlorientierung abgeleitet haben, die für sie wirklich über alles stand. Jetzt will ich diese Kriegssituation gar nicht vergleichen mit der Corona-Situation. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, aber es sind besondere Zeiten. Und die gemeinwohlorientierte Haltung, das ist das, was wesentlich, glaube ich, auch ist für die Art und Weise, wie es mit uns gesellschaftlich weitergehen wird.
Frau Kaltschmidt, es gibt kein schöneres Schlusswort als das. Ich danke Ihnen für diesen Einblick in Ihre Arbeit und in Ihr Leben. Mir hat es viel Spaß gemacht. Danke.
Mir auch. Vielen Dank für das Gespräch mit Ihnen, dass Sie mich dazu eingeladen haben.
Aber gern doch.
Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Besucht uns gerne auf unserer Website und abonniert unseren Newsletter unter www.chomerus.eu. Solltet ihr Fragen haben, Kritik, Anregungen, was auch immer euch einfällt, was auch immer ihr uns sagen wollt, schickt uns gerne Mail. Wir beantworten die so schnell wie möglich. Achtet auf euch, bleibt alle gesund und bis bald. Ciao!